Ihr habt wahrscheinlich das Lied, oder viele von euch haben wahrscheinlich das Lied erkannt, was gerade gespielt wurde. Und Zeilen daraus, Textzeilen, komm und lobe den Herrn, meine Seele singen. Da führt jemand ein Selbstgespräch mit seiner Seele, sagt meine Seele, spricht seine Seele an. Selbstgespräch mit der Seele. Ich möchte heute euch ermutigen, Selbstgespräche zu führen. Führst du manchmal Selbstgespräche? Ich vermute mal ja. Wahrscheinlich tun das mehr von uns, als es wissen und vielleicht auch häufiger, als wir möchten. Annike, meine Frau und ich, wir haben als Eltern festgestellt, dass mindestens eines unserer Kinder so richtig angeregt mit sich plappern kann. Also man hört das dann so, das Kind sitzt im Baum und man denkt, sind da zwei? Nee, ist tatsächlich nur das eine. Man kann ja im Selbstgespräch so, man kann sich selber aufraffen, komm schon, dranbleiben jetzt. Man kann sich auch runtermachen, da war ja wieder klar, dass du das nicht schaffst. Man kann sich in Gewahrsam nehmen, so, schön ruhig jetzt, durchatmen, bevor du was sagst. Man kann sich auch freisprechen, hey, sei nicht so hart zu dir selbst. Und so weiter. Ihr versteht, was ich meine. Bonhoeffer, von dem wir gerade schon mal gehört haben, der hat geschrieben, der Christus im Anderen, der ist stärker als der Christus im eigenen Herzen. Und das meint, ich verurteile mich vielleicht, während du oder während der andere mich schon freispricht und mir Christus zuspricht. Und das stimmt. Manchmal brauchen wir andere Leute, um uns freizusprechen. Gleichzeitig denke ich aber doch, es in der Bibel erkennen zu können und bin davon überzeugt, dass es wichtig ist, eine gute Selbstgesprächskultur mit seiner Seele zu haben, mit dem eigenen Herzen. Gerade weil unser Glaube manchmal vielleicht mehr so Gewohnheit ist als ein lebendiges Gespräch, so wie ein Ehepaar, das aus Gewohnheit zusammen ist. Gewohnheit ist nicht immer das Schlechteste, aber es ist eben nicht das, worum es eigentlich geht, gerade im Glauben. Und ich halte es nicht für selbstverständlich, dass diese Botschaft, über die wir hier reden und die wir eigentlich auch, wenn wir Glauben nach außen bringen wollen, dass die auch in uns klingt und dass sie in uns wirkt. Das halte ich nicht für selbstverständlich. Eine junge Niederländerin, 27 Jahre alt, Jüdin, schreibt 1941, unter deutsch-nationalsozialistischer Besatzung folgende Sätze in ihr Tagebuch. Es gibt in mir einen tiefen Brunnen und darin ist Gott. Manchmal erreiche ich ihn. Manchmal erreiche ich ihn, aber öfter liegen Steine und Schutt vor dem Brunnen. Dann ist Gott vergraben. Dann muss er wieder aufgegraben werden. Ja, Steine und Schutt vor dem Brunnen, davon, das sind Störungen sozusagen, wie wir es gerade hier vielleicht auch jetzt in unserem Gefühl haben. So. Steine und Schutt vor dem Brunnen bedeutet, eigentlich möchte ich Gott begegnen, aber da ist was gerade vergraben und jetzt muss ich mich erstmal wieder zur Ruhe und zum Frieden finden und rufen. Da muss er wieder aufgegraben werden, schreibt diese junge Frau. Sie beschreibt ihr Inneres und in diesem Inneren wohnt Gott wie in so einem Brunnen, sagt sie. Und sie sagt, da liegen Steine und Schutt über dem Brunnen. Und wir können das erahnen vielleicht, was sie meint, auch wenn wir ihre Situation nicht kennen. Da ist die allgemeine Bedrohungslage, in der sie steht. Da stehen die speziellen Schreckensnachrichten, die sie erreichen. Da ist Angst, Sorge, Fragen. Und dann das Alltagsleben, was sie trotz Besatzung bewältigen muss. Schrecken mit seinen 1000 Fragen. Steine und Schutt nennt sie das. Und diese Steine und Schutt, die verdecken sozusagen den Zugang zu Gottes Gegenwart in ihrem Innen, in dem Inneren. Und erstaunlich ist, wenn man dann diese Tagebücher dieser jungen Frau, Etty Elisym heißt sie, wenn man diese Tagebücher liest, merkt man, die gräbt den Brunnen immer wieder auf. Die hält den frei, ja. sie hält den Brunnen frei. Sie schützt diesen Raum in ihrer Seele, der Raum, der für Gott ist. Der Ort in deinem Innern, in meinem Innern, der Ort in unserem Innern, wo das wohnt, also dieses Vertrauen zu Gott, diese Lebendigkeit, dieser Raum braucht Schutz. Es ist nicht selbstverständlich, finde ich, dass das Gottesgefühl da bleibt und dass es eben nicht verdrängt wird. Und deswegen meine ich, wir haben tatsächlich, jeder von uns, du, ich, wir haben den Auftrag, unserem Herz die gute Nachricht von Gottes Nähe zuzusprechen. Nicht nur unserem Herz, aber vielleicht zuerst. Und auch deswegen bist du heute hier. Eine Zeit der Ausrichtung haben wir hier mit dem Gottesdienst. Und ob diese Ausrichtung heute gelingt, das ist nicht gesagt, das wissen wir nicht. Aber diese Ausrichtung, die wir uns mit diesem Gottesdienst nehmen, die hat Gewicht. Und ohne diese Ausrichtung auf den Höchsten, ja, richtet sich unser Leben auf das aus, was eben sonst einfach so uns begegnet, auf Steine und Schutt und manchmal auch auf interessante Sachen. Es ist nicht wenig, was wir hier haben, diese gemeinsame Stunde. Und wenn Gott uns heute hier berührt, dann kann sich viel verändern. Gleichzeitig ist diese eine Stunde unter der Woche natürlich auch nicht viel. Wenn ich mir vor Augen halte, wie mein Herz jeden Tag vom Erwachen bis zum Schlafengehen auf so viele Sachen gerichtet wird und Aufmerksamkeit wird abgezogen. Ihr wisst, was ich meine, was unser Leben manchmal so übervoll macht, Aufgaben, Verantwortung, Beziehung, Erziehung, Versorgung, Hoffnung, Sorge, Streit, Finanzen, Gemeinde, Feste, Krisen, Gaspreise, so viele offene Fragen, die sozusagen da sind und Aufmerksamkeit verlangen. Und trotzdem, das Leben geht weiter und ich sehe euch an und ich weiß, ihr gebt euer Bestes. Auch für uns in der Gemeinde gilt das, glaube ich. Es gibt viele Fragen und viele Themen, die uns hier beschäftigen, die uns manchmal wie Geröll um die Füße liegen. Und trotzdem unternehmen wir viel und geben unser Bestes. Vom Dienst an Menschen, die uns umgeben, angefangen bis zu Veranstaltungen, die wir hier möglichst wertvoll und professionell durchführen möchten. Und der eine oder andere von uns merkt vielleicht hier oder da, ja, ich bin damit beschäftigt, mit diesen Sachen, die wir hier zusammen machen, aber mein Herz ist nicht davon erfüllt. Und vielleicht denkt der eine oder andere sogar bei sich, wir reden davon, anderen Wasser zu bringen, aber unser Brunnen ist verschüttet. Leben wir aus der Erinnerung an Wasser? Ich mache mal einen Gedankensprung jetzt zu einem Bibelvers, der mir in den letzten Wochen aufgeleuchtet ist. Ein Vers, den ich eigentlich noch nie mit dieser Erfahrung von dem verschütteten Brunnen in Verbindung gebracht habe. Das heißt in Apostelgeschichte 1,8, da spricht Jesus, er sagt, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Dieser Vers beschreibt so in einer Verheißung, die Jesus seinen Jüngern zuspricht, wie die Missionsgemeinschaft der Jesusgemeinschaft, wie die Mission der Jesusgemeinschaft sich ausweitet. Also zuerst Jerusalem, dann die direkte regionale Umgebung, Judäa, dann die Nachbarn, die sehr fremd sind, Samarien und dann die ganze Welt, überall auf der Erde. Ich habe mich, wenn ich so diesen Vers gelesen habe, immer bei überall auf der Erde eingeordnet. Habe gesagt, das ist die Phase, in der wir leben. Und das ist erstmal in Ordnung so. Es gibt jetzt eine Auslegungsmethode für biblische Texte, die kommt aus der alten Kirche. Und die ist heutzutage ziemlich aus der Mode gekommen, weil sie recht unwissenschaftlich daherkommt und manchmal auch ein bisschen willkürlich erscheint. Und das, was ich meine, nennt sich der sogenannte vierfache Schriftsinn. Der vierfache Schriftsinn. Und die schöne Idee hinter dieser Auslegung ist, dass Gott in seinem Wort, in der Bibel, immer was zu sagen hat, durch das, was da steht, und zwar zu allen Zeiten und auf verschiedene Art und Weise. Dass es also kein Wort gibt, was irgendwann mal abgegolten ist und erledigt ist. Da kann man also in jedem Wort der Bibel, in jedem Vers, kann man vier Bedeutungsrichtungen entdecken, haben die alten Kirchenväter gesagt. Und ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, die Idee also an unserem Vers jetzt veranschaulicht, Jerusalem, also ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, dieses Jerusalem kann jetzt für verschiedene Dinge stehen. Da ist der erste Sinn ist der historische. Ja, Jerusalem ist die historische Stadt Jerusalem. Das ist die erste Bedeutung. Okay, klar. Und dann gibt es zwei weitere Richtungen. Die eine fragt, was soll ich jetzt glauben? Was sagt mir dieses Wort Jerusalem eigentlich über das, was ich glauben soll? Und dann gibt es noch eine zweite Frage, was sagt das über die Zukunft, über das Ende der Dinge? Und dann gibt es noch den dritten, also sozusagen jetzt in unserer Erzählung den vierten, den moralischen Sinn, so heißt das. Und damit ist gemeint, was hat die Sache, um die es hier geht, eigentlich mit meinem Innenleben zu tun, mit meinem Glauben, mit meiner Beziehung zu Gott? Und wenn ich nach diesem moralischen Sinn frage, so nennt er sich, ja, es ist jetzt, versteht das nicht falsch, Moral im Sinne von, das sollst du tun, richtig oder falsch, sondern Moral, was mich im Inneren, in meinem Glauben sozusagen lebendig macht, was gut ist für mich. Und in diesem Sinn wird Jerusalem als eine Metapher verstanden für unsere Seele, für unser Herz. Also wenn es um Jerusalem geht, dann sagt der Ausleger, hier geht es um dein Herz, hier geht es um deine Seele, um dein Inneres. Ja, wie kommt man darauf? So wie Jerusalem der Standort des Kreuzes ist, ja, und dessen, was da passiert ist, von wo das Heil der Menschheit ausgeht, so ist auch dein Herz der Ort, an dem der Glaube beginnt, dein Glaube und dein Heil sich ereignet und ausbreitet. Und so wie Jerusalem bis heute eine geteilte, aber auch eine ganz vielfältige und wunderschöne Stadt ist, mit größter Verheißung, so ist auch dein Herz so ein Gemisch aus Motiven, manchmal widersprüchlich, aber wertvoll und schön. Und auch dein Herz steht unter der Verheißung, einmal geheilt und vollkommen lebendig zu sein. Ja, und so wird Jerusalem zu einem Bild für das Herz, für das Innere, für den Ort des Glaubens, die Seele. Und da beginnt also die Zeugenschaft der Jünger, da sollen sie anfangen, die gute Botschaft zu verkündigen. Früher hat man manchmal gesagt, im Baptistentum oder auch so in der Christenheit hat man gesagt, jeder Christ ein Evangelist. Was auf jeden Fall gilt, ist, dass wir Evangelisten in unserem eigenen Herzen sein sollen und können. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Also ich möchte diesen Vers heute so verstehen, dass wir zuerst aufgerufen sind, uns selbst, unserem Innern, diese Nachricht weiterzugeben, weiterzusagen, zu sagen, meine liebe Seele, mein Herz, liebes Herz, Gott ist dir nah. Er ist dir nicht fern. Er kommt zu dir. Verlass dich drauf, vertraue darauf, warte darauf, mein Herz. Gott ist nah. Öffne dich für deinen Gott, dass wir so unsere Seele ansprechen. Vielleicht klingt das komisch, aber ich würde sagen, naja, wir reden doch sowieso mit uns selbst. Wie wir festgestellt haben, warum dann nicht ganz offiziell mit uns selbst reden, so im Auftrag des Heiligen Geistes, mit Dingen, die wirklich wahr sind und die uns gut tun. Und übrigens, aus so einem Gespräch mit deinem Herzen kann etwas werden, was noch weitreichendere Konsequenzen hat. Zum Beispiel, wenn wir mit schlechten, schädlichen Angewohnheiten zu kämpfen haben oder mit gewohnheitsmäßiger Sünde, dann kann so ein Gespräch mit der eigenen Seele eine große Hilfe sein. Ich möchte diesen Faden aber an anderer Stelle nochmal aufgreifen, in einer anderen Predigt. Also ich rede mit meinem Herzen, ich rede mit meiner Seele und ich sage, okay, meine Seele, ich merke, wie du wieder in Angst bist, ich sehe deine Unruhe, was ist los? Und ich warte ab und vielleicht sagt mir mein Inneres irgendwas. Vielleicht merke ich wieder, was bestimmtes Thema wird. Und dann sage ich vielleicht, ja, und jetzt Blick auf Jesus. Er hat alles für dich gegeben. Wovor sollte dir grauen? Nichts kann dich von der Liebe trennen. Fürchte dich nicht, liebe Seele, fürchte dich nicht. Ihr wisst, das muss man sich manchmal selber sagen. Das wirkt auf unsere Seele, auf unsere Psyche, wie es griechisch heißt. Aber es ist kein Psychotrick. Ja, es ist nicht positives Denken, es ist nicht irgendein Trick. Wir sind von Gott dazu aufgerufen, uns selbst anzunehmen und uns Gutes zuzusprechen. Wir sind dazu gerufen, unsere Seele zu ermuntern zum Lob Gottes und unsere Sinne auszurichten. Wir sind aufgerufen, uns an die Hand zu nehmen, uns selbst an die Hand zu nehmen. Uns selbst Bruder oder Schwester zu sein, manchmal sogar Mutter oder Vater. Und wenn wir dann so elterlich, so freundschaftlich unserem Herzen begegnen, dann entspricht das dem Wesen Gottes. Und vielleicht erahnen wir dabei sogar ein bisschen, wie Gott zu uns ist und vielleicht kommt ein Wort von Gott durch. Denn er ist nicht der, der uns runtermacht oder der uns verurteilt, sondern er ist der, der uns elterlich und freundschaftlich begegnet. Das ist kein Trick. Und ich glaube, es hat mit Verantwortung für uns selbst zu tun, wenn wir uns selbst zuwenden. Wenn Menschen in christlichen Kreisen in Leitungsverantwortung kommen und da eine Weile unterwegs sind, dann habe ich den Eindruck, dass sie normalerweise irgendwann einem bestimmten Buch begegnen von Thomas Harry. Und dieses Buch heißt »Von der Kunst, sich selbst zu führen«. Ein sehr bekanntes Buch, sehr erfolgreich auch. Und es redet eben von der Notwendigkeit und der Kunst, sich selbst zu führen. Also nicht andere, sondern sich selbst. Und die Einsicht dahinter ist total alt, aber immer noch brandaktuell. Und ich weiß es, weil es auch für mich sehr aktuell ist. Wer Verantwortung für andere tragen will, der muss natürlich Verantwortung für sich selber übernehmen, wahrnehmen. Und wer anderen eine Botschaft weitergeben will, Jesus liebt dich, Gott ist für dich da, in dem muss diese Botschaft natürlich auch klingen, leben. Wenn wir nach draußen scheinen wollen, in unser Umfeld hinein, in unsere Familie, in was auch immer uns umgibt oder als Gemeinde in das Viertel, dann muss es in uns leuchten. Und wenn es da in uns eher dunkel ist, wenn das Öl zur Neige geht, wenn die Nachricht ihren Klang verloren hat oder nicht mehr richtig zu hören ist, die gute Nachricht, dann ist das keine Schande. Aber es ist die Aufforderung und es ist ein Signal, dass wir uns kümmern, und zwar um uns, dass wir uns guttun lassen und dass wir der Sehnsucht wieder Raum geben, dass wir wieder die Wanderstiefel schnüren für diese eigene Reise, dass wir unser Herz wieder ansprechen, dass wir die Seele in ein liebevolles Gespräch verwickeln. Liebe Seele, wie geht's dir heute? Was brauchst du? Wo willst du ausruhen? Ich praktiziere das seit einiger Zeit, versuche ich mir das anzugewöhnen, so ab und zu mit meiner Seele zu reden, mit meinem Inneren, mit meinem Herzen. Und ich merke, ich brauche das, ich habe das nötig. Mein Inneres hat das nötig. Mein Jerusalem, es ist für mein Jerusalem notwendig, dass ich es so anspreche. Wir sind tatsächlich Zeugen in unserem eigenen Herzen. Ich glaube, das lässt sich gar nicht vermeiden. Es ist nur die Frage, was wir bezeugen. Was wir unserem Herzen sagen. Und an dich und an mich geht die Aufforderung, Zeuge von Gott in unserem Herzen zu sein. Das kann auch heißen, sich das Gute von anderen sagen zu lassen, sich zu öffnen und zu sagen, ich muss das mal hören, was Gott über mich denkt. Ich muss das mal hören, diesen Segen. Ja? Paulus, Wir reden zum Ende der Predigt noch mal ganz kurz über Paulus. Paulus war, glaube ich, ein sehr selbstbewusster Mensch. Und das bedeutet, er war sich im Klaren darüber, was seine Stärken und was seine Grenzen und was seine Abhängigkeit von Gott und sein Auftrag waren. Also er hatte eine Klarheit über sich. Er war sich selbstbewusst. Und trotzdem oder gerade deswegen lässt er die Gemeinde für sich beten. Er schreibt im Römerbrief: Liebe Brüder und Schwestern, wir sind durch die Liebe des Heiligen Geistes miteinander verbunden. Deshalb bitte ich euch im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, inständig, helft mir bei meinem Kampf, indem ihr für mich betet. Er weiß, dass er das braucht. Er steht in einem Auftrag, dieser Apostel, und dieser Auftrag verlangt von ihm, dass er die gute Nachricht in die Ecken der Welt trägt, als Zeuge von Jesus Christus. Ja, er will das wahrnehmen. Und dabei geht vieles überhaupt nicht glatt auf diesem Weg, obwohl Paulus so im Auftrag des Herrn unterwegs ist. Ja, ich bin im Auftrag des Herrn unterwegs. Ja, trotzdem passiert alles Mögliche, was unvorhergesehen ist, was ihn ratlos macht, was ihn bedrängt. Und deswegen braucht er und braucht sein Herz immer wieder die gute Nachricht. Gott ist da, Gott ist nah, er ist dir nah, er erfüllt dich. Und in deiner Schwäche, Paulus, hat Gott Raum. Gott hat das gute Werk in dir angefangen und er wird es auch vollenden. Und um sich das sagen zu können, braucht er eben Kraft und er braucht eine Vision, die sich immer wieder erneuert. Das geht nicht einfach nur aus Gewohnheit oder weil er es einmal gehört hat. Er braucht die tatkräftige Begleitung von Gott, der wirklich was tut für ihn. Und deswegen lässt er für sich und für seinen Weg beten. Und heute, jetzt, wenn du eine Ermutigung, einen Segen, eine heilende Berührung von Gott oder sonst seine Kraft wünschst und brauchst, dann lass dich bitte nicht abhalten, für dich beten zu lassen. Wir werden gleich die Möglichkeit haben, und die gute Botschaft deinem Herzen sagen zu lassen. Nimm dein Jerusalem, also dein Herz, den Ort, an dem dein Glaube entspringt, und lass dort den Geist Gottes ein lebendiges Wort sprechen. Sag es deiner Seele. Lade deine Seele ein in die Gegenwart Gottes, wenn wir auch gleich im Lobpreis sind. Und jetzt ist gleich die Zeit und der Raum da und es sind Beter da. Die werden an den verschiedenen Ecken hier stehen. Auch oben wird jemand stehen. Das sind Zeugen des Gottessohnes. Die können dir was zusprechen, die können für dich beten. Ergreife die Gelegenheit, dich jetzt so im Vertrauen auf Gottes Reden, seiner guten Fürsorge anzuvertrauen. Und vielleicht ist dieser Tag heute so eine Art Anfang für dich und für mich, dieses Gespräch mit der Seele wieder neu aufzunehmen oder ganz bewusst zu gestalten. Gott hat dir dein Herz anvertraut. Und wenn wir unser Herz väterlich anblicken und es mütterlich trösten, dann glaube ich, dann kann die gute Nachricht kommen. Dann kann die auch uns erfüllen. Und das wünsche ich dir von meinem Jerusalem aus sozusagen, von meinem Herzen, dass diese Nachricht auch braucht heute. Amen.